Hallo zusammen, willkommen bei Krypto im Portfolio. Ich sitze heute wieder hier mit Professor Philipp Sandner und wir wollten heute etwas über das Sentiment am Markt sprechen, über die Ruhe vor dem Sturm sozusagen und was sich eigentlich im Untergrund, sage ich mal, in der Kryptoszene tut, was sich da alles bewegt, auch wenn man es vielleicht auf dem ersten Blick noch gar nicht so mitbekommt. Hallo Philipp, schön dich da zu haben.
Ja, super. Ich freue mich auch. Ist ein spannendes Thema. Normalerweise besprechen wir ja immer, was sich so tut und wo ist gerade der Medienzirkus und so weiter. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen die Ruhe besprechen, weil gefühlt ist das Jahr relativ ruhig gestartet. Also wir hatten ja letztes Jahr ein unendliches Getöse mit FTX, Terra Luna und Co. Dieses Jahr im Januar ist der Bitcoin-Preis gestiegen auf 22.000 plus minus Dollar und ansonsten, klar, passiert sehr viel. Wer Twitter liest, wird überschüttet von Nachrichten, aber so richtig große Brocken sind eigentlich momentan nicht dabei. Es wirkt so ein bisschen ruhig, wie ich finde. Die News-Intensität ist ein bisschen schwächer. Es gibt keine riesengroßen Katastrophen, aber auch keine unglaublichen positiven News. Also es ist einfach irgendwo, wenn man so will, ein bisschen ruhiger geworden. Kann sich wieder ändern. Aber auch da, Max, würdest du dem zustimmen oder siehst du es anders?
Ja, ich glaube, wie du es gesagt hast, der Medienzirkus ist gerade vielleicht woanders beschäftigt oder am Umbauen. Ich glaube, was man auf jeden Fall noch gemerkt hat dieses Jahr, war speziell das World Economic Forum in Davos. Also zumindest für mich aus der Kryptoszene wirkte es, wie wenn da die Blockchain immer prominenter dort vertreten wird auch. Und auch angesprochen wird. Und ein großes Thema war ja dieses Jahr wieder Tokenisierung. Das war ja was, das wir, Philipp, ein bisschen auf dem Schirm hatten. Aber jetzt, um ehrlich zu sein, hätte ich nicht erwartet, dass das Jahr mit so einer Power hinter dem Thema speziell startet, weil das ist ein Thema, Tokenisierung von Assets, von Fondsanteilen und so weiter, das man in der Szene zumindest schon seit Jahren kennt und immer wieder bespricht und immer wieder darauf gewartet hat, dass sich jetzt was tut. Und das hat mich ein bisschen überrascht Anfang des Jahres, dass ja, da wieder Aufmerksamkeit hingelenkt wurde und vor allem eben das auch angesprochen wurde von vielen Geschäftsführern von recht großen Vermögensverwaltern, Asset Managern auf dem World Economic Forum in Davos. Aber wie du gesagt hast, seitdem war es recht ruhig. Man hat ein bisschen eine positive Preisentwicklung gesehen. Dieser kurze Run ist jetzt auch größtenteils vorbei, denke ich. Ich bin auch jeden Tag auf Twitter und schaue natürlich, was die Leute alles reden, über welche neuen Protokolle kommen. Und jeder wartet auf die Layer 2s, also Scaling-Lösungen von Ethereum, Zero Knowledge Proof. Da wird es ein bisschen technischer schon. Aber so wirklich so einen Einschlag gab es einfach noch nicht. Was mich vielleicht interessieren würde jetzt von deiner Seite ist, wie du das, ich sag mal, das darunter siehst, weil dass sich was am Markt tut, muss ja erstmal im Hintergrund gearbeitet werden. Vielleicht neue Idee zustande kommen, neues Startup, das jetzt gerade still und leise ein Fundraising macht oder abgeschlossen hat. Was beobachtest du da? Ist da weiterhin Dynamik drinnen oder ist es dort auch ruhiger geworden?
Also mein Eindruck ist, da tut sich unglaublich viel. Vor allem, wenn du beobachtest, was für HR in diesen ganzen Blockchain-Web3-Bereich reingehen. Also wirklich hunderte junge Leute, Startups, die jetzt wirklich sich fit gemacht haben, auch für den Kryptowinter, die mehrere Monate durchhalten können, bis zum Herbst zum Beispiel, ohne neues Geld. Also das ist schon bemerkenswert, was da reinkommt. Wir haben ja, wie gesagt, an der Frankfurt School auch den Studiengang gestartet, der ist direkt voll geworden. Wir haben die Talents-Programme, da haben wir letztes Jahr so, glaube ich, 3.000 Bewerbungen bekommen, 2.000 Leute haben wir weiter genommen in die Programme rein. Und wenn man sich das anschaut, dieses unglaubliche Volumen an Leute, die da in den Bereich reinkommen, das ist schon wirklich bemerkenswert. Also irgendwann wird da was rauskommen müssen, es sind gute Leute. Und von Scam und lautem Marketing und so weiter ist momentan nicht so sehr die Rede, weil eben der Kryptowinter, wenn man so will, stattfindet und diese Hype-Phase momentan ja nicht so ist. Das fand ich, das ist einfach das, was ich so ein bisschen beobachte, dass es in Summe sich gefühlt ein bisschen ruhiger entwickelt hat. Klar, die Medien schreiben trotzdem darüber. Also zum Beispiel bei der Wirtschaftswoche war jetzt ein großer Artikel zum Thema Binance drin. Die Medien hier in der Berliner Zeitung wurde ich interviewt zum Thema Bitcoin. Das war ein sehr positives Interview zum Bitcoin, ganz interessant. Also da die Medien fangen auch an mit Substanz, Leute kommen rein mit viel Substanz und. Und insofern wird man, kann man hier schon früher oder später muss man annehmen, dass sich viel tut. Ich war am Freitag, hatte ich ein Telefonat mit jemandem von einem sehr großen Finanzkonzern aus Deutschland. Die sind sehr, sehr, sehr vertriebsstark. Die fangen jetzt auch an, Bitcoin ihren Kunden zugänglich zu machen ab Sommer. Aber nicht mit Bitcoin-Beratung, sondern einfach nur so, liebe Leute, wenn ihr wollt, ihr könnt es kaufen. Wie das dann tatsächlich in ein Portfolio eingebucht werden kann, also das ist ja auch dein Thema, Max, gell? Wie viel Prozent und welcher Modus und so weiter, das kommt dann ein halbes Jahr später. Und deswegen tut sich wirklich viel, viel, viel im Hintergrund, auch bei den Banken. Und trotzdem ist es natürlich von der Hype-Phase her momentan ein bisschen gefühlruhiger geworden.
Ja, aber ich finde, das ist genau dieses Thema, ja, HR, HR dahinter, die Leute, die reingehen und Bildung, und Bedarf und Nachfrage nach Bildung ist, finde ich, schon ein sehr guter Indikator, der vielleicht immer etwas zu schnell ist, sage ich jetzt mal. Also wenn du jetzt siehst, dass jetzt viele Leute sich ausbilden wollen, bis diese Masse natürlich dann auch ankommt, und deren Startups, falls sie welche gründen oder die im Arbeitsmarkt ankommen, da ist ja immer eine gewisse Verzögerung. Aber deswegen finde ich es einen spannenden früheren Indikator, um zu merken, wie gesund der Sektor eigentlich ist und werden die Leute angenommen. Gibt es weiter Arbeitsplätze für diese Leute, werden weiter Arbeitsplätze ausgeschrieben und das werden sie. Also da rate ich jedem mal einfach nur bei LinkedIn. Zumindest bei mir jetzt hier in Frankfurt, bei LinkedIn-Jobs einzugeben, Blockchain oder Krypto, Punkt. Und man wird überflutet mit Angeboten von auch großen Instituten, auch von der Deutschen Börse zum Beispiel. Die haben wahnsinnig viele Ausschreibungen gerade auf LinkedIn für Krypto-Product Specialists und so weiter. Das heißt, die Leute werden gesucht, die werden auch genommen. Es wird was gebaut, wie du sagst, mit dem anderen Finanzinstitut, sage ich mal, mit dem du jetzt auch gesprochen hast, sieht man ja genau dasselbe Thema. Und was mir da noch ein wichtiger Gedanke ist, ist speziell anbieten gegen beraten. Wie baue ich das eigentlich in mein Portfolio an? Und die Beratung, das tatsächliche Advisory, das dahinter steht, das ist schon wirklich einer der komplexeren Teile dieses Flows, sage ich mal, oder diese Arbeitsschritte, die man hat, um ein ganzheitliches Crypto-Asset-Angebot anbieten zu können seinen Kunden. Weil das Ganze fängt an, indem man sagt, okay, wir bieten vielleicht die Möglichkeit, über ein ETP zu investieren, also indirekte Investitionen, Aktienfonds, die in Blockchain-schwere Aktien investieren. Das geht weiter zu direkter Partizipation, dann eben die Möglichkeit, direkt Bitcoin zu kaufen. Dann kommt irgendwann, dann wird es immer komplexer technisch, dann kommt irgendwann Staking. Und die ganzheitliche Beratung um das Ganze herum, also Anlageberatung, ist, glaube ich, wirklich der letzte Schritt da, weil da müssen sich die Berater sehr sicher sein in dem, was sie sagen, in dem, was sie wissen. Und ich glaube, da ist auch noch eine wahnsinnige Chance für Bildung, Zertifikate genau in diesem Bereich. Ich meine, wir kennen ja auch das gute CFA, das hat jetzt wenig mit Kryptoassets zu tun. Aber ich glaube, gleichermaßen wird sich etwas etablieren für einen Crypto Financial Advisor, nenne ich es jetzt einfach mal. Was denkst du?
Ja, also das tut sich tatsächlich einiges. Also wir sind ja auch gerade dabei, zu überlegen, wie kann man in dem Bereich Digital Assets noch weiter Ausbildung machen. Da gibt es, also auch da gibt es große Nachfrage. Was ich interessant finde, ist Folgendes. Der Kunde möchte das und interessiert sich dafür. Das hat er angefangen mit jungen Techies, Alter 20 bis 30. Jetzt streut es so ein bisschen Richtung höhere Semester, aber auch viel mehr Frauen interessieren sich dafür. Also da ist wirklich einiges im Anmarsch. Und die Finanzfirma aufgrund der Regulatorik ist ja automatisch immer sehr konservativ. Das heißt, jetzt hast du immer quasi die Finanzfirma, egal ob das jetzt ein vertriebsaffines Unternehmen ist oder eine Bank, die sind aufgrund ihrer regulatorischen Nähe immer eher konservativ und hatten das Thema meistens nicht so sehr im Fokus. Und jetzt kommt aber der Kunde und will das. Was passiert, wenn der Kunde nicht das bekommt, was er will? Dann geht er zu Binance oder zu Coinbase oder zur Börse Stuttgart. Und das sehen halt die Finanzdienstleister. Deswegen fangen die eben mit, aufgrund des Kundendrucks, so langsam an, Angebote zu schaffen. Du hast gesagt, das sind ETFs, Zertifikate, das ist der direkte Bitcoin-Zugang, das ist alles Mögliche, weil die Finanzkonzerne das jetzt nicht als riesengroße neue tolle Innovation ansehen, um hier wirklich 5 Schritte voranzukommen, sondern sie sehen einfach, wenn die das nicht machen, dann ist der Kunde weg. Und das zeigt sich halt, Gerade wenn du momentan auch in den Buchhandel gehst, dann siehst du dort zig Bücher zum Thema Geld, Krise, Inflation und Bitcoin. Das heißt, hier arbeiten sich Leute gerade ein, die kaufen ein Buch, die legen sich abends ein, legen sich vor den Fernseher, Glas Rotwein und lesen sich da ein. Früher oder später kommen die zum Ergebnis mit einer Wahrscheinlichkeit X, dass Krypto eine spannende Sache ist, und dann wollen die das kaufen. Und dann fragen die ihren Vermögensverwalter oder ihre Bank. Und Stand heute hat die Mehrheit der Banken, die Mehrheit der Vermögensverwalter zu dem Thema leider noch nichts zu sagen. Und das merken diese Leute, deswegen fangen sich jetzt quasi über diese Kausalkette auch die Vermögensverwalter und ähnliche an, auch mit dem Thema zu beschäftigen. Ja. Wir sind auch gerade dabei, bei der Frankfurt School of Finance die nächste Crypto-Assets-Konferenz zu organisieren. Auch da zeigt sich ein reges Interesse bei den Sponsoren, bei den Speakern, bei den Gästen. Also von, gut, vielleicht ist es noch der Kryptowinter, wie wir vorher gesagt haben, es ist relativ ruhig, aber es braut sich da was zusammen. Das wäre so meine Diagnose.
Ja, ich denke auch, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein sehr harter oder radikaler Gedanke, aber ich denke, was mich immer gewundert hat, ist, dass von vielen dieser Banken, Vermögensverwalter, die das eben nicht angeboten haben, meistens der Grund genannt wird, ja, wir wollen ja unsere Anleger schützen, wir wollen das nicht anbieten, das ist unreguliert. Bloß genau dadurch, durch diesen Gedanken, wir machen das nicht, weil wir unsere Anleger schützen, hat man ja die Leute, die das wollten, einfach in gefährlichere Gewässer geschubst, ohne Hilfe, weil nur so konnte natürlich so etwas wie FTX passieren, weil die Leute wollen investieren und suchen den nächsten Weg. Und nicht jeder ist hier gewappnet genug, um zu wissen, was jetzt der richtige Weg ist, wo was wie reguliert wird. Und ich finde, da könnte man schon fast sagen, dass eine gewisse, ja, Mitschuld nicht, aber eine gewisse Verantwortung schon, finde ich, bei einem Vermögensverwalter liegt, wenn jemand wissen möchte, wie ich mit Bitcoin umgehe, wie ich in Kryptoassets investiere und bereit ist, da sein Geld anzulegen, dann muss man in gewisser Weise denen auch beraten können. Und auch wenn es nur darum geht zu sagen, hey, das ist ein Anbieter, der ist reguliert und lizenziert in Deutschland und der da nicht, zum Beispiel, auch wenn man selber nicht anbietet.
Ja, so sehe ich es auch. Das gehört zunehmend zur Ausbildung dazu. Man muss irgendwie was sagen können. Bis jetzt hat sicherlich gereicht, als Bank, als Berater, als Vermögensanbieter zu sagen, ja, ist nicht so wichtig, brauchen wir nicht, kommt vielleicht später. Aber die Kunden wollen das zunehmend, nicht alle, gell, aber viele Leute, die auch akademisch geprägt sind, vor allem Männer, Altersklasse zunehmend auch so Richtung 40, 50, 60 und so weiter, das Interesse ist da. Und das Thema einfach wegzuwischen, das reicht nicht mehr aus.
Ja, absolut. Ein Stichwort, das ich vorher noch hatte und das jetzt sicher wieder fällt, ist Regulierung. Häufig von speziell institutionellen Anlegern als der größte Grund genannt, warum man noch nicht investiert ist in Kryptoassets oder warum man noch sitzt und wartet, ist, weil man sehen möchte, was sich da tut, und weil es eben die Regulierung noch nicht so weit ist, wie sich das die Leute vorstellen. Da gab es jetzt einen interessanten Fall drüben in den USA, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, das SEC, also Securities and Exchange Commission, hat der Börse Kraken de facto verboten, in der Form wie bisher weiter Staking anzubieten. Und das gab erstmal einen ziemlichen Aufschrei und Aufruhr, weil keiner so ganz wusste, was jetzt los ist. Verbieten die wirklich komplett Staken aus den USA heraus? Darf man das nicht mehr anbieten? Und es hat sich herausgestellt, das hat der Vorsitzende des SEC in einem Interview gesagt mit, ich meine, es war CNBC, dass es eigentlich nur darum ging, dass Kraken nicht genug Disclaimer, also Warnungen auf der Webseite und in der App hatte bei diesem Staking und dadurch wohl den Anlegern nicht klar genug gemacht worden wäre, wo das eigentlich herkommt, und dass es wohl ein Dokument gibt, quasi vom SEC, das man als Antragsteller ausfüllen kann für Staking und dann wäre das alles geregelt. Das heißt, also für mich fühlt sich das so ein bisschen an wie ein, ja, die SEC hat jemanden gesucht, den sie sich zum Beispiel machen können, einfach, zu sagen können, ihr spielt weiter nach unseren Regeln. Aber finde ich immer noch in dem Sinne positiv, weil es ja trotzdem deutlich gesagt wurde durch dieses Interview, dass es geht und dass es kein Verbot von Staking ist, sondern einfach nur die Bitte nach den Regeln zu spielen, die da gegeben wurden. Und für mich ein positives Zeichen, dass es vorwärts geht und dass man bereit ist, sich zu engagieren, auch wenn vielleicht die Art und Weise nicht die beste war, wie das jetzt kommuniziert wurde.
Ja, also ganz spannend zum Thema Medien kann ich auch noch was zum Besten geben. Und zwar, ich hatte ja jetzt kürzlich ein Interview mit dem Journalisten von der Berliner Zeitung. Das war sehr positiv und der hatte wirklich mehrfach nachgefragt, was ist denn positiv an dem Bitcoin, Stromverbrauch und so weiter und so fort, kennen wir schon. Aber wie kann man denn das Thema auch positiv sehen? Und das ist eigentlich recht unüblich, dass die Medien oder Journalisten auch nach den positiven Dingen zu Bitcoin fragen. Da merkt man ganz deutlich, dass sich das Sentiment so ein bisschen dreht und die Leute jetzt wirklich beginnen, tiefer zu graben. Das heißt, also gibt viele Leute, die sich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigen und die auch nichts wissen wollen. Aber ein zunehmend größerer Teil der Gesellschaft beginnt sich wirklich intensiv in dieses Thema einzuarbeiten und beginnt manchen Aspekten hier wirklich auf den Grund zu gehen. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Wenn Journalisten sich bei mir melden und was wissen wollen, dann denke ich mir immer, okay, alles klar, muss ich die Textpassagen zurechtlegen zum Thema Geldwäsche, Steuerbetrug und halt alles, was man so aus der Vergangenheit kennt. Und das ändert sich jetzt gerade schon ganz deutlich. Ja, nicht auch hier wieder, nicht überall, auch nicht bei jedem Journalisten, aber dass quasi so das echte Interesse beginnt zu wachsen, das kann man nicht verhehlen. Also es ist wirklich interessant. Und bei dem Preis von Bitcoin sieht man es ja momentan nicht, gell? Also das ist, wie wir vorher gesagt haben, Substanz, die heranwächst, das Interesse, die Adoption, die heranwächst, ist das eine und der Preis ist wirklich das andere. Und Stand heute passt es nicht so richtig zusammen und es wird die Zeit kommen, mal schauen, wann quasi dann auch der Preis sich wieder deutlich positiv entwickelt.
Ja, dazu noch eine Anekdote von mir. Also einmal das mit den Journalisten, das habe ich auch schon gemerkt und man darf natürlich nicht vergessen, das sind ja auch Menschen mit Meinungen und da gibt es immer welche, die eher eine negative Meinung haben, welche mit einer positiveren Meinung dem Ganzen gegenüberstehen. Im Hintergrund ist natürlich auch der Gedanke, was wollen die Leute lesen, was bringt Klicks, das ist ja auch nicht immer wegzudenken. Aber was für mich noch ein Für mich persönlich zumindest noch ein Indikator für Interesse war, das ist mir jetzt am Wochenende erst gekommen, weil wir in einer kleinen Runde hier in Frankfurt waren. Und mir ist aufgefallen, dass ich von all meinen Bekannten, sage ich mal, die nicht die in anderen Branchen arbeiten, Finanzen, Gesundheitswesen, was auch immer, gefühlt schon immer dann die Person bin, die am meisten während privaten Gesprächen über ihre Arbeit ausgefragt wird. Was denn eigentlich los ist und wie ist das jetzt am Markt und was machst du eigentlich und was sagst du jetzt zu dem, was letzte Woche passiert ist und sowas. Und ich finde, das zeigt ja auch das Interesse der Leute. Ich meine, für mich ist es schön, klar, ich rede in gewisser Weise über meine Arbeit während einem Abend, wo man das vielleicht nicht geplant hat, aber es interessiert mich ja trotzdem das Thema. Deswegen mache ich das ja auch alles. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist mir ganz plötzlich aufgefallen, einfach letztes Wochenende.
Ja, doch schon. Wobei, also ich war letzte Woche am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung, das war so eine Büroeinweihung von so Private Equity Leuten, das war sehr nett, aber die Leute dort sind natürlich noch ganz, ganz, ganz weit weg und da muss man immer wieder bei Null anfangen und dann haben alle Leute haben so ein paar Halbwahrheiten aufgeschnappt in den Medien. Der Brite, der die Mülldeponie umkrempelt zum Beispiel, den kennt irgendwie jeder. Und es wird dann noch immer so belächelt und so weiter und dann inzwischen. Klar, man kann das dann lang und ausführlich erklären oder du gehst halt in die Vollen und sagst so, du, der Bitcoin, der wird irgendwann mal 100.000 sein und dann erschrecken immer alle, weil sie sich nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Und da siehst du dann, das ist ganz wichtig, da siehst du dann, wie vorher auch schon gesagt, 95% oder 90% der Gesellschaft sind dann doch noch relativ weit weg, gell, oder 85%. Also es ist schon interessant, dass es keinen gesellschaftlichen Konsens zu dem Thema gibt. Die Anzahl der Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, werden immer mehr. Die werden auch immer interessierter und offener. Und trotzdem hast du noch die 80, 85 oder 90%, die mit dem Thema nichts zu tun haben und auch einfach nichts zu tun haben wollen und auch verschlossen sind. Ja,
Aber
das
ein
wäre so
wahnsinnig
meine
viel
Beschreibung der Gesellschaft, wenn man so kurz darlegt. Ja.
trifft es, glaube ich, ganz gut. Aber ich finde ein Wahnsinn trotzdem, wie viel Bewegung und wie viel gemacht werden kann, sage ich mal, mit nur 15% der Bevölkerung. Das ist, finde ich, auch das, wenn man es von der Gesellschaft anschaut, das Spannende, wie weit man kommt, wie viel getan wird. Und wie du sagst, würde ich meine Hand für ins Feuer legen, wirklich eine deutliche Mehrheit der Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, hinweg über die gelegentlichen Artikel, die man mal hier aufschnappt, mal da sieht, mal Lesches Kosmos im ZDF oder sowas. Was übrigens sehr gut war, habe ich meiner Familie auch geschickt, das Video zum Anschauen. Wirklich die deutliche Mehrheit der Leute, die sich damit beschäftigt, hat danach einen positiven Eindruck von der Branche und von dem Thema und in aller Regel das dann verstanden und meistens mehr Fragen und möchte sich mehr damit beschäftigen.
Richtig, genau, so sehe ich es auch. Also und so findet halt, es ist schon faszinierend, Adoption findet hier nicht statt durch groß angelegte Kundenadoptionsprogramme wie bei Apple oder Google, sondern letztendlich Peer-to-Peer, indem der eine das dem anderen erzählt. Und dann passiert es nochmal und nochmal und nochmal und dann fängt er an, diese Person sich so ein bisschen damit zu beschäftigen. Oder wenn das mal wieder im Fernsehen kommt oder in der Zeitung kommt, dann fängt die Person an, vielleicht anders diese Inhalte zu konsumieren. Ja, vielleicht mit mehr Offenheit. Das wird nicht sofort weggewischt. Und so findet dann ganz, ganz, ganz langsam Adoption statt.
Ja, weil Bitcoin hat keine Marketingagentur. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, es kann nur durch Technologie und das tatsächliche Konzept überzeugen, nicht durch Marketing.
Richtig, also das ist schon faszinierend. Also ich wurde auch da wiederum von einem Journalisten letztlich gefragt, ob das eigentlich in Ordnung ist, dass man Bitcoin positiv darstellt, weil man ja potenziell was davon haben könnte. Ja, klar, die Frage ist absolut valide, aber ich denke mir halt, Bitcoin ist inzwischen bei den 500 Milliarden Bewertung so groß geworden, dass wenn du, Max, oder ich irgendwie was zum Thema pro Bitcoin sagen, der Effekt ist am Ende des Tages null.
Und ja, denke ich auch.
Bin ich deswegen verpflichtet, negativ über den Bitcoin zu schreiben? Das ist ja genau das Gleiche. Ja. Dann könnte ich ja versuchen, den Preis zu prügeln, kaufe mir eine Short-Position und profitiere dann davon. Also wenn man quasi so argumentiert, dann darf man ja zu den ganzen Themen gar nichts mehr sagen. Ja. Ja. Und insofern sehe ich es auch als durchaus legitim ein, eine gewisse Pro-Haltung einzunehmen, weil ich da auch wirklich fest davon überzeugt bin, und ja wirklich auch versucht habe, meine Hausaufgaben zu machen und tief reinzugehen. Siehst du das auch so?
Ja, absolut. Es ist ja auch deine Wahrheit, sage ich mal, die du widerspiegelst und deine Werte, für die du stehst und die du damit einbezogen hast. Und genauso wie wir pro Bitcoin hier stehen, gibt es natürlich auch Leute, die kontra sind. Und deswegen ist es ja schön, dass man einen Austausch hat und eine Plattform, auf das geht und dass beide Seiten recht ausgewogen sind. Und zu dem Punkt von dem Journalisten würde ich natürlich noch sagen, dass es ja auch nicht unbekannt ist, dass Vermögensverwalter, Finanzberater und so weiter, die geben ja auch ihre Thesen sehr deutlich wieder, dass sie zum Beispiel sagen, wir sind jetzt pro Aktien aktuell oder pro Anleihen oder wir denken, Immobilien sind jetzt gerade die richtige Bewegung. Das ist ja auch eine Wiedergabe der eigenen Meinung per se und wir können ja auch immer dazu sagen, das ist ja kein No Financial Advice, keine Anlageberatung, die hier getätigt wird. Ja. Sehr gut, dann freue ich mich auf das nächste Gespräch nächste Woche. Vielleicht hat sich dann was wieder getan im medialen Zirkus und es gibt was, über das wir mit Substanz berichten können. Ich fand es aber trotzdem mal spannend,
einfach wir so haben ein bisschen darüber zu reden. Wir haben mit Substanz berichtet, Max. Wir haben nur die Ruhe mal auseinandergenommen und so ein bisschen die Eindrücke aus der Gesellschaft und von den Medien dargelegt. Und was du gesagt hast, fand ich auch sehr spannend. Also deswegen, ich habe auch einiges gelernt wieder, Max.
Das freut mich. Ich von dir auch. Super. Dann bis nächste Woche.